Ich muss gar nichts. Weg von der Hierarchie zum sinnerfüllten und eigenverantwortlichen Arbeiten. Mehr Flexibilität und Empowerment für mehr Motivation und Erfolg. Ich grüße dich zu einer ganz neuen Folge von Fantastic Insights. Das war gerade der Titel des brandneuen Buches von Dr. Tina Huseba. Mit ihr führe ich heute ein exklusives Gespräch zu ihrem neuen Buch. Wir besprechen unter anderem, wie du eine Kultur des Wollens erschaffen kannst. Warum wir eine Bildermentalität auf Führungsebene brauchen, also eine Erschaffermentalität, warum wir den Status in der heutigen Gesellschaft nicht hinterherjagen sollten und worauf wir uns aber stattdessen fokussieren sollten. Wir besprechen außerdem, warum wir Macht und Sinn in Organisationen versöhnen müssen und warum wir heute nicht nur ein War for Talents vorfinden, sondern auch ein War for Culture. Und zuletzt, was ich besonders klasse finde, besprechen wir, warum wir öfter Emojis in unserer Kommunikation nutzen sollten und wie Technologien im kleinen und großen Stil uns dabei unterstützen können, unsere Beziehungen zu vertiefen und zu stärken. Wer Tina noch nicht kennt, Tina ist Präsidentin des Bundesverbandes New Work, Unternehmerin, Transformationsexpertin und eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Startup-Szene. Sie ist promovierte ITlerin und CEO von Mentessa und außerdem Initiatorin des Big and Growing New Work Festivals. Tina bezeichnet sich selbst als Workplace-Aktivistin und setzt sich für menschenzentrierte Arbeit und Silofreiheit ein. Und nun ganz viel Spaß beim Reinhören.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Pham und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend.
Ihr Lieben, ich habe die wunderbare Tina heute zu Gast und sie ist heute wirklich ein Ehrengast, weil sie gerade im Endspurt ihres Buches ist und sie hat nächste Woche Freitag Abgabe und quetscht trotzdem diese Podcast-Folge nochmal in ihren Kalender rein. Deswegen herzlichen Dank, Tina. Ich fühle mich geehrt und freue mich riesig, dass du heute da bist.
Herzlichen Dank, Tila. Also ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, das wird ein spannendes Gespräch.
Ja, das denke ich zu 100%. Wir starten wie immer mit der allerersten Frage, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, Tina, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt? Und hier darfst du auch gerne zurück in die Kindheit oder in die Jugend zurückgehen, ne? Wovon du heute noch als erwachsene Tina, als Start-up, ne, Unternehmerin profitierst.
Ich liebe diese Frage und sie ist eine Steilvorlage für meine Lieblingsgeschichte aus meiner Kindheit. Die erzähle ich sehr oft. Deswegen Entschuldigung, falls manche das schon kennen, aber es ist wirklich einer der wesentlichsten Erlebnisse aus meiner Kindheit und in meinem Leben. Meine Mutter ist selber Unternehmerin, sie hat aber Psychologie studiert und ist einfach aus der Not quasi hat sich selbstständig gemacht und ein Unternehmen aufgebaut damals. Eines Tages, also als ich 7 Jahre alt war, kam sie nach Hause mit 3 riesengroßen Pappkartons. So wurden damals Computer verpackt. Also einer für den Computer selbst, einer für den fast Fernsehmonitor und einer für den restlichen Kram, was weiß ich, richtig dicke Kabel und so eine Maus. Und sie holte mich zu sich in der Küche. Also als ich 7 Jahre alt war, war das 1989. Bulgarien befand sich in der Transformation von Kommunismus zur Demokratie. Es war alles so ein bisschen unsicher. Das Internet kam auf und die ersten Privat-Internet-Anbieter, also Zeit des großen Umbruchs, ein bisschen wie heute. Also, irgendwo hatte sie diesen Computer aufgeschnappt. Das war auch nicht ganz einfach, sowas zu besorgen. Ich glaube, ein Teil davon war auch selbst gebastelt von einem Onkel oder so. Also sie holte die Dinge und sie holte mich zu sich in die Küche und sie hat mir damals was so Wichtiges mitgegeben. Sie hat gesagt, Tina, es gibt 2 Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die Dinge bauen, also Bilder auf Neudeutsch, und es gibt Menschen, die diese einfach verbrauchen. Und dann hat sie, wie eine Psychologin das machen kann, eine richtig dicke Pause angelegt, mir in die Augen geschaut und gefragt, zu welcher Art möchtest du dazugehören?
Wow.
Ich erzähle das sehr gerne, weil wir machen uns als Erwachsene sehr viele Gedanken über den Sinn und befinden uns ab einem bestimmten Alter und nach bestimmten Lebensereignissen immer wieder auf der Sinnsuche. Aber oft ist dafür nicht so die eigene Frage ausschlaggebend, sondern vielleicht ein Mentor, die richtige Frage von jemandem anderen zum richtigen Zeitpunkt, weil selbstverständlich hatte ich mir in diesem Alter noch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was ich mit meinem Leben anstellen will, aber das hat für mich meine Mutter so ein bisschen unbewusst oder bewusst entschieden, weil danach wollte ich auf gar keinen Fall einfach nur so dabei sein und Verbraucher sein und Consumer. Ich wollte unbedingt Bilder sein. Und das ist eine Einstellung, die ich mitgenommen habe und die mich in allen Lebensbereichen super unterstützt. Und in der Tat, wenn man so als Bilder das Leben und alle Problemstellungen angeht, dann macht es nicht wirklich einen Unterschied, ob man ein Buch schreibt, ob man ein Startup aufbaut, ob man seine Kinder erzieht oder ob man Freundschaftsbeziehungen insgesamt gestaltet, weil man übernimmt immer mehr Verantwortung und ist immer mehr dabei und möchte nicht einfach so irgendwie was davon haben, sondern man möchte mitgestalten.
Wow, richtig wertvolles Learning von deiner Mutter. Und Tina, ich glaube, wenn du das so ganz früh schon zu hören bekommst, das programmiert einen ja auch total um, richtig? Weil unsere Gesellschaft formt uns ja eher dazu, eine passivere Rolle einzunehmen. Zumindest ist das was ich immer so erlebt habe, Konsumentin zu sein, eher zu beobachten und nicht eben sich selbst in den Fahrersitz zu setzen und zu schauen, wie kann ich gestalten und verändern? Und was würdest du sagen, jetzt auch für die Zuhörenden, was waren so deine Learnings? Weil die Zuhörenden wissen ja auch, du hast unfassbar viele Dinge in deiner Karriere, ne, aufgebaut als Bilder. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten so Charakteristiken einer Persönlichkeit, die ein Bilder sein will, die mitgestalten will? Was braucht es?
Ich glaube, meine Mutter hatte nicht recht in einer Sache. Als sich dieses Gespräch ereignete, war es noch das Zeitalter, bevor diese Hyperkonnektivität und diese Hyperabhängigkeit, in der wir uns gerade befinden, was heute tatsächlich gilt. Ich glaube, wir sind heute alle Bilder, weil wir so sehr miteinander vernetzt sind und in einem globalen Wettbewerb und in einer globalen Wirtschaft miteinander agieren. In der Pandemie war das ganz besonders sichtbar, der Butterfly-Effekt, dass irgendwo am anderen Ende der Welt irgendwas passieren kann, was uns dann alle betrifft. Ja. Ich glaube, der Krieg in der Ukraine ist auch ein anderes Beispiel dafür, dass wir heute nicht einfach so passiv zusehen können, weil Dinge sich ereignen und dadurch, dass wir so vernetzt geworden sind, hat es Auswirkungen auf alle Bereiche, an allen Enden und Ecken der Welt. Ja. Insbesondere finde ich, dass die Rolle von jedem von uns persönlich auch ausschlaggebend ist, weil wir mit jedem Klick, mit jedem Like, mit jedem Purchase irgendwie so ein bisschen die Welt mitgestalten. Also wir sind heute alle Bilder. Ich glaube, das braucht keine besonderen Charakteristiken, eher so das Bewusstsein, dass man das eh ist. Mhm. Und quasi, dass man sich in den Fahrersitz setzt und okay, das bewusst gestaltet, weil wir gestalten eh mit.
Okay, so habe ich das gar nicht betrachtet, weißt du, weil ich habe jetzt so gerade im letzten Jahr auch so bemerkt, allein schon, wenn du Social Media betrachtest, ne, in Social Media, finde ich, kommt man schnell in dieses Scrollen, richtig? Ich scrolle, ich konsumiere Inhalte von anderen Content-Creatern, mhm, richtig? Und bis ich erstmal verstanden habe, da kannst du mal schnell durch den Algorithmus irgendwie 2-3 Stunden verlieren, weißt du, deiner Lebenszeit und hast eigentlich viel Inspiration bekommen, aber hast eigentlich nichts verändert und nichts irgendwie selbst transformiert in etwas, was kreiert wurde. Und da erstmal diesen Mindset-Shift hinzubekommen, wir alle sind eigentlich irgendwo Creator und das kannst du eigentlich auch, Mehrwert schaffen über das, was auch immer du da aufbaust, das hat mir tatsächlich nochmal sehr geholfen. Aber das war ein sehr guter Punkt, nochmal zu sagen, wir sind eigentlich alle irgendwo Creator. Wir müssen uns nur so ein bisschen darauf zurückbesinnen, richtig, dass wir das sind.
Absolut, weil du scrollst, aber dann klickst du oder du bleibst länger auf einen Beitrag oder am Ende kaufst du dir doch was. Und das sind Dinge, die irgendwo Impact haben und bei jemandem irgendwie in Geld oder in mehr Reichweite oder in irgendwelchen datenbasierten Entscheidungen, dass ein Thema trendiger ist oder nicht, resultieren. Und genau das ist nicht nur ein Mindset, sondern wirklich der Realität, die wir uns stellen müssen heutzutage. Und ich glaube, das ist auch, um auf unser Thema jetzt zurückzukommen, das ist auch der Grund, warum wir in der Transformation der Arbeit auch versuchen, empowertere, bewusstere Mitarbeitende, Führungskräfte, Unternehmen, Arbeitsbeziehungen zu gestalten. Denn diese haben einen Effekt darauf, wie wir persönlich sind, wie wir untereinander sind und wie wir insgesamt quasi als Gesellschaft dastehen. Und dieser Autopilot, den wir überall in den letzten Jahrzehnten auch durchgehend ausgesetzt wurden, der reicht nicht mehr aus. Also wir sehen, dass wir vor ganz vielen, ganz großen Herausforderungen gestellt sind, die ein bewusstes Miteinander erfordern. Weil das Miteinander ist eine Tatsache. Das ist nicht etwas, was man entscheiden kann. Wir haben weder für das Internet gewählt, noch für KI, noch dafür, dass wir alle so global und voneinander abhängig sind. Das ist einfach da. Und jetzt gilt es, insbesondere angesichts der Probleme, die wir als Gesellschaft haben, der Klimakrise, der klimabedingten auch Migrationsraten, steigenden, der wachsenden Kluft in der Gesellschaft bezüglich zum Beispiel Digitalisierungsgrad oder Einkommen oder sonstigen Ungleichheiten, erfordert es, dass wir uns zugestehen, dass wir da eine Rolle spielen. Und selbstverständlich kann keiner von uns alleine was dafür und schafft das keiner alleine irgendwie daraus. Also es geht hier gar nicht so um Gilden und darum, sich schlecht zu fühlen. Aber ja, die damalige bayerische Digitalministerin Judith Gerlach hat gesagt, einer alleine schafft keine Veränderung. Und das sagt die halbe Menschheit. Dieses Umdenken, zu verstehen, dass wir, wenn wir uns quasi das bewusst machen und das viele Menschen machen, dass es dann doch einen Effekt gibt und in eine positive Richtung sich wandeln kann, ist sehr wichtig heute.
Tina, es gibt da so ein wunderbares Zitat, woran ich immer denke, wenn ich mich so ein bisschen entmutigt fühle. Also das Gefühl habe, weißt du, ich bin ohnmächtig, weil diese Themen auch so global galaktisch sind. Und zwar gibt es da so einen Spruch, wenn du denkst, dass du alleine nichts ausrichten kannst, dann frag dich mal, wie ein Moskito sich fühlen muss, als alleiniges Moskito im Zelt nachts, weißt du? Wie viel Power dieser eine Moskito hat, wie sehr es diesen Menschen auch zur Weißglut, weißt du, zum Wahnsinn bringen kann. Und da sich mal so ein bisschen zurückzubesinnen und wie du gerade auch so schön gesagt hast, dieses bewusste Miteinander, das bewusste Mitgestalten und zu verstehen, jeder Like, jeder Kauf, jedes Zeit mit etwas zu verbringen, ist ein Vote, richtig? Ist schon eine Aktion, ist schon tatsächlich eine bewusste Aktion an der Stelle. Richtig toll. Und Tina, in deinem Buch schreibst du ja genau um dieses Thema, über die Versöhnung von Macht und Sinn im Unternehmen. Und das soll ja auch, darf ich schon den Titel hier nennen oder willst du noch einen Deckel drauf halten?
Ja, doch, sehr gerne. Ja. Doch, sehr gerne. Das wird ja in wenigen Wochen öffentlich. Von daher dürft ihr das hier zuerst erfahren, aber das passt schon.
Ihr Lieben, richtig toller Titel und zwar Ich muss gar nichts. Und Tina, hol es doch mal gerne ab. Was hat es damit auf sich, auch thematisch und mit diesem Titel, ich muss gar nichts? Das ist so ein bisschen, ne, so ein bisschen so eine Trotzhaltung.
Ja, auf den ersten Blick hört sich das natürlich wie eine Trotzhaltung an. Ich habe diesen Satz tatsächlich, oder andersrum, mir ist dieser Satz ausgerutscht. Ich habe ihn nicht bewusst gesagt, aber mir ist dieser Satz einmal vor vielen Jahren im Job ausgerutscht und ich habe meinen Job kurze Zeit danach verloren. Selbstverständlich, weil sich mein Chef dagegen wehren musste. Ich hatte volles Verständnis für ihn, weil die Art und Weise, wie das passiert war und wie das Team darauf reagierte, hatte ihm gar keine Wahl gegeben. Und jetzt mit meiner Wortwahl, mit diesem er musste und er hatte keine Wahl, möchte ich auf etwas spielen, was in der Arbeitswelt bis heute noch sehr, ja, die vorherrschende Haltung ist, dass wir in irgendwelchen Strukturen machtlos uns bewegen und dass wir Arbeit ertragen müssen und dass wir uns anstrengen müssen und dass wir überhaupt diese Wortwahl zur Arbeit müssen. Und als ich das damals gesagt habe, meinte ich das überhaupt nicht als Trotz oder so ausklinken oder keine Verantwortung übernehmen wollen. Das war im Gegenteil. Ich meinte damit, dass ich da sehr gerne bin und dass ich ja nicht wegen der Miete alleine arbeite, sondern weil ich wirklich überzeugt bin, dass ich das sehr gut kann, was wir da gemacht haben und dass ich wirklich mich für diese Mission einbringen möchte. Es war eher so die Liebe, nicht das Geld sozusagen, was für dieses Engagement führte. Und dann meinte ich damit auch natürlich meine Rolle. Ich war damals im Innovationsmanagement. Innovation ist ein Lernprozess. Das müssen heute mehr Unternehmen machen und mehr Funktionen als nur das Innovationsmanagement selbst. Deswegen kennen das auch viele Leute, aber da gibt es nicht einfach eine To-Do-Liste, die man abhaken kann und schon steht die Innovation da. Mhm. Innovation ist immer mit einem gewissen Wandel verbandelt, so wie bei Startups auch. Startups machen auch Innovationen und das erfordert erstmal, dass ein Kunde lernt, ein neues Produkt zu nutzen oder eine neue Haltung an den Tag zu legen oder irgendwie was neu zu machen. Ansonsten wäre das nicht ein neues Produkt und eine neue Dienstleistung. Und das geht nicht mit müssen. Also das geht wirklich, dieser Lernprozess, der geht extrem viel aus der intrinsischen Motivation heraus, es nochmal zu versuchen, noch eine Befragung mehr zu machen, noch eine Iteration mehr anzulegen. Das ist auch der Grund ein bisschen, was zu diesem Satz geführt hat. Ich war ja selber so total geschockt, als ich mich gehört habe. Ich muss sagen, der Satz fiel wie ein Smartphone auf den Asphalt. Also das war wirklich nicht geplant.
Habe ich das richtig verstanden? Dir ist das so rausgerutscht, so ich muss gar nichts. Und das hat erstmal deinen Chef getriggert. Und deswegen seid ihr auseinandergegangen. Aber was du eigentlich damit sagen wolltest, war, hey, stimmt, ich muss de facto gar nichts, aber ich will. Also das ist ja das Ding, was dahinter steckt, ne? Also ich bin nicht gezwungen, hier zu sein und zu arbeiten, für dich zu arbeiten, mich unterzuwerfen. Aber ich will gerne. Ich will mich gerne hinter die Mission setzen. Ich will gerne, weißt du, meine Lebenszeit und auch meine Energie da reinstecken. Und das wurde zu dem Zeitpunkt, jetzt wie ich verstande, falsch verstanden?
Ja, absolut. Mm, okay. Weil, und genau darum geht es. Also heutzutage versuchen Unternehmen, so eine Wollenkultur zu schaffen, weil das Müssen nicht mehr funktioniert, besonders in wissensbasierten Arbeitsumfelden und besonders, weil Unternehmen dazu gezwungen sind, viel öfter und viel mehr und viel schneller zu innovieren, brauchen sie Beschäftigte, die nicht nur Dinge abhaken, sondern wirklich es herausfinden wollen und sich da wirklich ins Zeug legen, auch wenn das von 9 to 5 ist. Und das ist so schwierig hinzubekommen, weil intrinsische Motivation sehr schwierig extrinsisch beeinflusst werden kann. Ja. Also man dazu gibt es ganz tolle Theorien und man beeinflusst das sehr erheblich in der Kindheit. Man beeinflusst das aber auch durch soziale Eingebundenheit, durch Autonomie und durch Kompetenz. Und heutzutage scheitert das an ganz vielen Stellen, weil das nicht gegeben ist. Damals ist mir die... Ja?
Sorry, Tina, was genau meinst du mit, dass man das schon in der Kindheit beeinflussen kann, wie intrinsisch motiviert, also dieses Wollen ausgeprägt ist? Das finde ich sehr interessant. Wie kann ich das tun als Eltern?
Ja, also das Gefühl der Selbstwirksamkeit, das ist tatsächlich ein Gefühl und das ist der Glauben, wie sehr ich Dinge schaffen kann, die ich mir vornehme. Wie sehr ich in der Lage bin, Neues zu lernen, Ideen umzusetzen, Probleme zu bewältigen. Das beginnt ja schon im ganz frühen Kindesalter. Also wenn Babys schreien und die Eltern zu ihnen dann schnell hinkommen, lernen sie, oh, ich kann ja was bewirken. Ganz unterbewusst natürlich am Anfang. Und wenn man kontinuierlich in seinem Leben diese Erfahrungen sammeln, dann wird dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit stärker und stärker. Und wenn das immer wieder verhindert wird, weil man muss und weil man gar keine Wahl hat, was man anzieht oder was für einen Job man ausüben darf oder dass einer irgendwie der Kontrolle von fremden Kräften immer unterliegt, dann wird dieses Gefühl natürlich schwächer ausgeprägt sein. Und die gute Nachricht ist, das kann man immer positiv beeinflussen und nochmal neu ausbauen. Aber ein Teil davon kommt in der Kindheit und ein anderer Teil kommt von unseren Erfahrungen in Unternehmen. Und deswegen ist das Thema jetzt gerade so brisant, denn die Arbeit verändert sich. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, Arbeitgeber sind nicht mehr am längeren Hebel der Machtstrukturen. Es hat sich sogar fast 1:1 umgewendet. Jetzt spielen die gleichen Machtspielchen, die früher Unternehmen gespielt haben, die Arbeitnehmer selber und denken sich alles Mögliche aus, um eben diese auszuüben. Workation, super flexible Arbeitszeiten und alles, was wir so genießen, besonders seit der Pandemie. Und gerade ist da so ein wirklicher, ich nenne das War for Culture. Also es ist nicht nur dieser War for Talent, dieser Fachkräftemangel, sondern wirklich der Mangel an Empathie für die andere Seite. Und ich glaube, so wie wir dastehen und die Dinge, die wir gemeinsam erledigen müssen, sie erfordern eine Versöhnung der beiden Welten. Und ich versuche mit diesem Buch so ein bisschen dafür zu sorgen, dass wir uns beide Seiten gegenseitig besser verstehen und dass wir nicht aus dem Müssen heraus, sondern wirklich aus dem Wollen heraus, aus der intrinsischen Motivation heraus uns ein bisschen mehr bemühen, Bilder zu sein in unserer Führung, in ja. unserer Beschäftigung, aber auch eben als Unternehmer in unserer Umwelt.
Ich versetze mich gerade so ein bisschen in die Rolle der Führungskraft, Tina, weil das auch so meine Zielgruppe ist, die hier mit zuhört, sage ich mal, die Zuhörenden. Und du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, und zwar ist es ein War for Culture. Das bedeutet, die Arbeitnehmer, das heißt Gen Z, über die viel geschimpft wird, aber auch Millennials und Co., die verändern gerade ihre Anforderungen an Arbeit. Ne? Die wollen jetzt mehr Flexibilität, die wollen mehr Autonomie, sie wollen mehr Sinn. Und ich als Führungskraft, der vielleicht schon 20 Jahre im Business ist, muss mich jetzt mit diesen neuen, ich sag mal, auch für mich überzogenen Anforderungen befassen, sag ich mal. Hast du konkrete auch, ich sag mal, Tipps, was du einer Führungskraft mitgeben könntest, um wieder mehr Bilder zu sein, um hier in die Versöhnung zu kommen, um hier nicht die Fronten halt hart zu machen, sondern auch auf das Gegenüber einzugehen?
Ja, sehr viele Tipps gebe ich natürlich im Buch und ich habe sogar ein Framework entwickelt, das heißt Soft Work und die Soft Framework, die uns hilft, verschiedene Aspekte dieser Müssenkultur, die auch zu diesen Spannungen führt, von Silos zu Synergien, von Orthodoxie zu Offenheit, von Favoritismus zu Fairness und von Tradition zu Technologie zu kommen. Technologie greife ich jetzt heraus, weil ich deinen Podcast gehört habe und da gibt es ganz viele Tipps für die anderen Themen. Aber ich glaube, über Technologie spricht man nicht genug. Und wenn, dann sieht man das als ein notwendiges Übel, irgendwelche Tools, die man noch draufsetzt etc. Ja. Ich glaube aber, wir beide auch heute sprechen ja über Geräte, über eine digitale Verbindung, über ein Display miteinander. Technologie ist eine Prisma, wodurch unsere Arbeitsbeziehungen und unser tägliches Schaffen gebrochen wird. Also muss diese, wenn wir Unternehmenskultur, Führung, unsere Arbeitsbeziehungen gestalten, muss diese wirklich als strategischer Baustein mitgedacht werden und nicht einfach on top draufgeklatscht werden. Sprich, wenn ich sage, okay, meine Mitarbeitende brauchen mehr Flexibilität, muss ich mich mit Technologie auseinandersetzen, um herauszufinden, wie ich zum Beispiel dank digitalen Tools diese auch gewährleisten kann. Weil der Grund für Flexibilitätsmangel heutzutage ist oft diese Entschuldigung, dass es eben mit Transaktionskosten verbunden ist. Dass es einfach aufwendig ist, sich da immer abzusprechen und dass dann Informationen verloren geht und dass ein Chaos entsteht. Aber das passiert nur, weil wir uns nicht der vollen Power von Tools aussetzen, die schon da ist. Zum Beispiel wie Excel. Also Excel ist ja dieses Spreadsheet-Programm, das wir alle kennen und die meisten von uns nutzen das ja, um irgendwelche Summen zu bilden. Und das Tool hat so ganz, ganz viele Möglichkeiten und die kenne ich ja selber nicht alle. Damit kann man wirkliche Dinge programmieren. Und zum Glück ist Technologie heute einfacher geworden als die Tools von früher wie Excel. Also da braucht man nicht mal wirklich eine Fortbildung. Aber man muss sich die Zeit nehmen und sich das überlegen und wirklich die Möglichkeiten zum Beispiel von so einem Google-Kalender oder von E-Mail sich anschauen, weil dort gibt es Blocker und Notifications und die Möglichkeit, seine Zeit zu analysieren und das gibt es auch von anderen Anbietern wie Microsoft etc. auch. Insgesamt für diese Bilderhaltung ist, glaube ich, wirklich, wenn man das zusammenfassen möchte und nicht so sehr konkret ins Detail gehen möchte und einfach nur ein Prinzip mitnehmen möchte, ist die Bedeutung von Arbeitsbeziehungen. Mhm. Ich habe bei der Recherche für mein Buch mit Dutzenden Expertinnen gesprochen, mit Organisationsentwicklern, mit CHROs, mit Gründern und mit Mitarbeitenden in großen und kleinen Unternehmen. Und wenn wir über Führung zum Beispiel sprechen, übrigens auch ChatGPT nicht, nennt sehr, 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 sehr kleiner Anteil von Menschen oder zumindest meine Recherche hat das ergeben, das Wort Beziehungen in den Mund.
Wirklich?
Also man spricht von Teamdynamik, von Atmosphäre, von Teambuilding, wenn man über gute Führung spricht. Ja. Man spricht aber nicht darüber, dass es eine Beziehung ist, die wir meiden oder die wir feiern und die uns das Gefühl gibt, eben sozial eingebunden zu sein im Team. Sprich, es geht tatsächlich um diese One-on-Ones oder Eins-zu-Eins, die im Team herrschen und nicht nur um das große Ganze. Und ich glaube, das ist so dieses Individuelle und dieses Empowerment des Individuums, was wir uns neu vor den Augen führen müssen. Und als Führungskraft muss ich mir dann eben nicht nur Gedanken machen, neu über die Teamdynamik, die ist natürlich wichtig und ich muss darauf gucken, dass die Leute gut matchen und dass die Skills da sind und dass sie gute insgesamt Rahmenbedingungen haben und. Aber ich muss auch gucken, wie gestalte ich meine Beziehung mit jeder von meinen Mitarbeitenden, weil diese heute super wichtig ist. In einer Wollenkultur eben diese soziale Eingebundenheit nach der Selbstbestimmungstheorie ist extrem wichtig und die entscheidet sich in den einzelnen Beziehungen, die ich im Team pflege, inklusive meiner Führungskraft. Und das ist etwas, was man sehr, sehr wenig sieht. Also auch wenn man Mitarbeitenden heute nicht mehr so sehr als Ressource versucht zu sehen und mehr als Menschen aus Fleisch und Blut mit ihren Bedürfnissen und ganzheitliche Ausprägung, fallen Beziehungen heute zu kurz aus. Und dafür gebe ich auch im Buch sehr viele Tipps. Und das ist so mein Mitnahmetipp. Achtet auf eure Beziehungen. Also achtet darauf, dass ihr euch begrüßt, dass ihr Danke sagt, dass ihr euch wirklich füreinander interessiert. Und ich glaube, wer das nicht mag, dann ist er vielleicht oder sie nicht ganz richtig in der Führungsposition, weil es heute sehr darauf ankommt, dass wir eben, wenn wir menschenzentriert arbeiten können, bedeutet das übersetzt, dass wir gute Beziehungen schaffen, nicht nur für die Teammitglieder untereinander, weil das ist die jetzige Haltung, sondern auch von uns mit allen anderen im Team.
Weißt du, und deine Findings werden ja auch durch die ganzen Studien gerade unterstützt, Tina. Weißt du, diese Fluktuationsraten, Nummer 1 Grund fast oder zumindest immer in den Top 3, warum jemand wechseln würde, ist die Beziehung zur Führungskraft, weißt du? Und dennoch hast du vollkommen recht, wenn ich jetzt so mein LinkedIn-Feed, mein Netzwerk mal durchgehe, wer nimmt wirklich auch in der Positionierung den Begriff Beziehung in den Mund? Und ich glaube, da ist noch so ein bisschen eine ablehnende Haltung gegenüber dem Begriff, weil das so was Intimes ist, weißt du? Eine Beziehung hast du in Freundschaften, hast du in deiner Partnerschaft, das ist was total Nahbares und das pflegst du natürlich auch, aber Geschäftsbeziehungen, weißt du, oder in der Arbeit, das sind halt Teamdynamiken, wie du es so schön gesagt hast. Aber jetzt zu sagen, hey, du musst eigentlich deine Beziehungen 1:1 zu jedem Teammitglied so pflegen und behandeln, als wäre das auch wieder eine Wollenkultur, eine freiwillig gewählte Beziehung in deinem privaten Umfeld. Da haben wir, glaube ich, den Knackpunkt. Das nehme ich gerade mit. Das ist, glaube ich, das Umdenken, richtig? Nicht nur Human Resource, du arbeitest für mich, wir arbeiten an einem Thema, sondern auch hier weg von dem Ressourcenthema hin zu, ich sehe dich als Menschen und mir ist auch die Beziehung wichtig. Und ich weiß, dass wenn ich an der Beziehung arbeite, ich deine Motivation triggere, aufbaue und du wiederum mit mir eine Kultur schaffst, die integriert ist statt frontal, weißt du, gegeneinander. Habe ich das so zusammengefasst?
Ja. Exakt, und das ist so wichtig und fehlt total. Sehr viel, wenn man über moderne Unternehmenskultur spricht, und jetzt komme ich auf den Titel, ich muss gar nichts, spricht man über Alternativen zur Hierarchie. Weil man weiß aus verschiedenen Studien, die Hierarchie ist viel zu langsam für diese Innovationsgeschwindigkeit, die Unternehmen benötigen. Auch hier, man versucht sich zu wandeln aus der Muss-Haltung heraus. Aber wenn man wirklich 2- und 3-mal nachfragt, was Menschen an der Hierarchie nicht mögen, wird man feststellen, man ist nicht gegen Struktur und Kommunikation, was die primären Aufgaben von der Hierarchie in einer Organisation sind. Man ist gar nicht dagegen, dass man einen Chef hat, also viele Menschen nicht. Alleine schon, wenn man sich diesen Tatsache anschaut, dass ich einen Job in einem Unternehmen suche, dann gehe ich ja schon im Vorfeld davon aus, dass da Struktur ist und ich einen Chef habe.
Und dass ich mich unterordne,
viele suchen auch danach. Genau.
Ja.
Ja, genau. Also viele alleine schon dafür, dass ich mich nicht mit meiner Sozialversicherung und Krankenkasse und mit dem Vertrieb auseinandersetze. Viele wünschen sich das.
Ja.
Was aber Menschen nicht mögen, wenn sie gegen Hierarchien sind, sind schlechte Beziehungen. Es ist zum Beispiel von oben herab behandelt zu werden. Es ist ignoriert zu werden. Es ist nicht ernst genommen zu werden oder dass es irgendwie die Regeln nur für eine bestimmte Gruppe gelten und für andere gar nicht. Und diese Dinge, die nehmen wir heute alle wahr und in einem Markt, wo ich hier bin, weil ich es möchte, weil ich es will, weil es Arbeitnehmermarkt ist und ich in vielen Fällen einfach den Job einfacher wechseln kann. Vor allem, weil es auch ein globalerer Arbeitsmarkt geworden ist und ich nicht mehr in den Grenzen meines Standorts, meines Fachgebiets sogar oder meiner Sprache eingeschränkt bin, macht es mir viel schwieriger, Dinge auszuhalten, die so nicht sind. Und das ist ein Aspekt, worüber meiner Meinung nach im Moment nicht ausreichend gesprochen wird und das versuche ich mit dem Buch zu ändern. Also wir experimentieren die ganze Zeit mit neuen Regeln. Wir wollen die Hierarchie ersetzen und wir sprechen über Selbstorganisation und über Holacracy und über agile Organisationen, über die lernende Organisation. Seit den 70ern übrigens, nicht seit heute. Und übersehen aber dabei, dass auch in total hierarchischen Verhältnissen ganz gute Arbeitsbeziehungen sein können. Dafür gibt es auch ganz viele Beispiele für Unternehmen, wo Menschen gerne zur Arbeit gehen können. Und auch andersrum, also mein Beispiel mit dem Satz, der bei mir gedroppt ist, der war in einem Unternehmen ohne Hierarchien und da herrschte trotzdem keine gute Unternehmenskultur, weil es nicht auf die Struktur ankommt, sondern wirklich auf dieses Miteinander. Und das muss man wollen und da muss man investieren. Und das Problem mit Beziehungen, anders als sonstige Prozesse, ist, dass sie richtig aufwendig sind, dass sie nicht skalierbar sind. Ich kann einfach nicht das, was gestern funktioniert hat, zum Beispiel dir guten Morgen zu sagen, wenn du zur Arbeit kommst, einfach mal jeden Tag so gleich sagen mit dem gleichen Ton und das funktioniert. Nein, Beziehungen sind echte. Das ist die menschliche Arbeit, die wir jetzt machen können. Dadurch, dass uns Maschinen anderes abnehmen. Und das ist, was wirklich so die Empathie erfordert, worüber wir sprechen. Dieses Menschenbezogenheit und die Zuwendung und das wirkliche, wirkliche Interesse. Was macht denn die Menschen in meinem Team aus? Und wenn man das aber knackt, dann kriegt man so viel mehr als Dienst nach Vorschrift und Leistungsshaming und diese ganze Leistungsdebatte gerade. Warum ist sie da? Weil beide Generationen gute Gründe für ihr Verhalten haben, ja. Also die einen haben jahrelang damit gut gewirtschaftet und das hat sich als erwiesen jetzt bestätigt. Und die anderen sagen, wird aber gar nicht wertgeschätzt, haben auch recht.
Ja.
Und ich glaube, das können wir alle verändern, wenn wir besser miteinander und mit uns selbst sind. Das erfordert es auch eine gesunde Beziehung. Und das, glaube ich, ist da so eine tolle Möglichkeit für unsere Gesellschaft, auch wirklich aus uns herauszuwachsen. Und ich glaube es nicht, dass man in guten Beziehungen dieses Verständnis nur im Beruflichen pflegen kann, wenn man das verstanden hat. Ich glaube, wenn man das weiß und wenn man gut in seinem Job behandelt wird und andere behandelt, dann nimmt man das auch mit nach Hause, in seiner Familie, in seiner Nachbarschaft, in seiner Gesellschaft und in seinem Umfeld. Und das macht uns dann insgesamt alle ein bisschen hoffentlich glücklicher und besser dran.
Ja. Und Tina, ich nehme gerade so ein bisschen mit, wenn ich das zusammenfassen müsste. Nummer 1, bevor ihr euch fragt im Unternehmen und auch im Team, ob wir bestehende Strukturen komplett verändern, ne? Also die Hierarchie zum Beispiel jetzt aufbrechen, aufgeben, um jetzt selbstorganisierende, agile Teams zu formen, dass man sich vorher erstmal fragt, was ist es denn eigentlich wirklich als Problem, das wir lösen wollen? Und durch diese Veränderung, die wir bringen, diese neuen Strukturen, bringt das auch die erhofften Ergebnisse, die wir eigentlich uns daraus erhoffen. Weil oftmals, das ist so ein bisschen Form follows Function, richtig? Also du willst eigentlich gute Beziehungen, du willst eigentlich leistungsmotivierte Persönlichkeiten im Team haben. Aber du kannst einerseits eine hierarchisierte Organisation haben oder eben eine agile Organisation. It doesn't matter. Hauptsache, du sagst jetzt gerade, es geht um die Beziehungen. Wenn wir die Beziehungsebenen nicht gestalten und auch, ich sag mal, irgendwo positiv, ne, definieren, ist es egal, was man da für Namen draufstülpt. Das heißt, hier wieder Rückbesinnung auf Form follows Function, fokussiert die Beziehungen, da kommt man auch nicht drum rum. Und du hast gerade eben auch was ganz Interessantes gesagt, wenn die Technologie jetzt kommt, du hast gesagt, besinnen wir uns ja gerade darauf, auf das Menschsein, auf die Beziehungen. Und das beeinflusst nicht nur uns auf der Arbeit in Form von mehr Produktivität, richtig? Sondern es impactet, es strahlt ja auf das ganze Leben und auch auf das Privatleben aus. Was würdest du sagen, wenn du jetzt auch in Anbetracht der Technologie schaust, was sind Dinge, worauf wir uns mehr fokussieren können, sollen und wie bauen wir das konkret auf? Also diese Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen.
Ach, das fängt schon im Kleinen an. Also das beobachte ich jeden Tag. Zum Beispiel, dass Menschen ihre E-Mails nicht beantworten können oder beantworten, Punkt. Finde ich heute ganz schlimm, weil es früher aufwendig war, eine Rückmeldung zu geben. Und heute, auch als Führungskraft, muss ich eine Rückmeldung geben. Und dafür gibt uns Technologie schon vorgefertigte Bausteine. Ja. Es ist so viel einfacher, Senden für eine andere Zeit umzuplanen. Es ist auch notwendig, dass wir Emojis nutzen, auch als erwachsene, sich ernst nehmende Männer und Frauen. Das ist nicht nur etwas für Kinder oder Gen Z oder emotionale Typen, wie ich das alles schon gehört habe in Diskussionen, sondern das sind Dinge, die gibt uns Technologie, und über die Emojis gibt es extrem viel wissenschaftliche Forschung, warum sie notwendig sind, ja, und wie sie entstanden sind. Und das sind Dinge, von denen machen wir, also von diesen kleinsten Türmchen machen wir noch keinen Gebrauch. Und was soll ich jetzt sagen über ganze Systeme und Prozesse, die sich dabei digitalisieren könnten?
Ganz kurz, Tina, weil mich diese Smileys gerade so interessieren. Was hat das denn für Benefits? Also ich bleibe da gerade so ein bisschen hängen, weil ich nutze die auch gerne. Und ich würde mir das jetzt so erklären, das ist ja so, als würde man sich selbst ein bisschen mehr emotional mitteilen, oder? Das heißt so, das ist in Ordnung, Punkt. Klingt vielleicht viel, viel trockener als, das ist in Ordnung, Smiley. So, Punkt. Das heißt, was hat das denn für, ist es der Effekt, dass man darüber sich immer mehr mitteilt und deswegen auch mehr Human Connection schafft?
Es sorgt also natürlich auch vielleicht für Connection. Viel wichtiger ist der Aspekt, dass es für Klarheit sorgt. Es ist wirklich ein objektiver Grund, warum wir auch davon Gebrauch machen können, weil ohne die Emojis können wir natürlich Schriftform, und wer hat das nicht erlebt? WhatsApps zum falschen Thema, zum falschen Zeitpunkt, irgendwas Wichtiges versuchen, schriftlich zu regeln. Ja. Ohne Emojis kann das sehr, sehr schnell missverstanden werden. Und dadurch, dass wir so eine hohe Vielfalt erlaubt haben in der Arbeitswelt, bringt jeder von uns an den Tag so viele verschiedene Vorerfahrungen, kulturelle Prägung oder einfach Einstellungen zu bestimmten Dingen an den Tag. Und deswegen muss ich von einem Emoji Gebrauch machen, damit ich den Raum für Missverständnisse zum Beispiel wegräume. So wie ich das mit guten Freunden machen würde, wo es Gefahr gibt, dass etwas missverstanden wird, würde ich mir die Zeit nehmen, um das im Vor- oder spätestens im Nachgang zu klären. Und das nehmen sich viele Menschen nicht. Und das meine ich mit digitalen Technologien. Das fängt in so kleinen Dingen an und geht bis hin zu ganzen Strategien und Systemen, die wir nicht gut durchdacht haben, obwohl die Tools schon 18 Jahre im Voraus sind.
Und Tina, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, die sagt, boah, nee, Smileys machen, das ist doch total unseriös, da bist du unprofessionell, da werde ich ja gar nicht mehr ernst genommen, ich muss ja auch irgendwie Autorität ausstrahlen, auch so ein bisschen eine Distanz ausstrahlen, eine, ich sag mal, professionelle Version meiner Führungskraft, also wie auch immer sein. Was würdest du da sagen?
Ja, erstmal die entsprechenden Emojis nutzen.
Genau. Einmal zwinkern und auch und Zunge raus.
Ja, aber genau darum geht es. Und ich liebe Beziehungen, weil sie keine Einbahnstraße sind, sondern eine gegenseitige Bemühung. Ich kann zu dir keine Beziehung aufbauen, wenn du das nicht möchtest.
Ja.
Punkt. Es ist wie ein Seil, das wir gemeinsam halten, und wenn du ihn droppst, dann ist es vorbei.
Ja.
Und natürlich kann ich ja von meinen Mitarbeitenden Loyalität, Empathie, Flexibilität erfordern, aber es gilt dieses Prinzip der Reziprozität in Beziehungen. Ja. Wenn ich da selber nicht bereit bin, mich zu bewegen, dann wird es schwierig. Und genau diese Haltung zum Beispiel, oh nee, das bin ich gar nicht, gilt es zu überdenken. Selbstverständlich müssen wir authentisch bleiben.
Ja.
Aber wir dürfen auch dazu lernen, uns weiterentwickeln. Und ich glaube, das wird jetzt die neue Kunst sein, wie bleibe ich selber, obwohl ich mich kontinuierlich weiterentwickle und wachse und Neues über mich lerne und über Emojis und Haltungen. Also ich möchte das jetzt nicht in das Verspielte nur bringen, weil die Emojis sind ja nur ein kleines Anekdotebeispiel.
Ja.
Aber insgesamt gilt es, wenn ich wirklich möchte, dass meine Mitarbeitenden, obwohl ich sie nicht kontrollieren kann, wie viele Stunden sie gearbeitet haben und wie gewissenhaft sie ihre Wissensarbeit erledigt haben, obwohl ich nicht zählen kann, okay, wer hat wie viele Wörter geschrieben oder wie viele Stunden am Rechner gesessen, das bringt ja heute alles nicht. Das ist weder zielführend noch aussagekräftig für die Dinge, die wir jetzt arbeiten und erledigen müssen. wenn ich möchte, dass aus einer gewissen intrinsischen Motivation und aus dem inneren Wollen heraus gearbeitet wird, dann muss ich mich auch selber in dieses Wollen begeben und einfach diese Beziehungen möchten und gestalten. Und dann, wenn mir Emojis gar nicht liegen, dann würde ich versuchen, alle Gespräche nicht digital zu erledigen, muss aber dafür ganz viele Meetings in Kauf nehmen und ganz viel Overhead. Also da muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich meine nur, vieles ist schon da und einfach jetzt zu sagen, nee, das mache ich gar nicht und ich bin da wichtiger. Also dieser Status-Game, du bist über mich oder unter mich, hat in einer Welt des Wollens ausgedient. Und das ist, was Menschen gegen Hierarchien haben. Übrigens, ein kleiner Nachtrag zu Hierarchien, die gehören schon noch weg, aus anderen Gründen. Sie machen uns langsamer in bestimmten Prozessen und eben in diesen Innovationsfähigkeit. Ja. Allerdings sind sehr viele Unternehmen zum Beispiel mit dem Thema agile Organisation gescheitert und dazu gibt es ein ganz tolles Buch, Postbürokratisches Organisieren, kann ich sehr empfehlen. Das ist einfach eine Sammlung an alles, was schief gegangen ist in Großkonzernen, bei den dutzenden Projekten und hunderten Initiativen, die hierfür umgesetzt worden sind. Und ich meine ja nur, selbstverständlich scheitert es, weil wenn ich dann im Umgang miteinander nicht richtig zueinander finde, dann ist die Struktur ganz egal.
Ja, sehr schön gesagt. Super. Und Dina, du hast gerade auch von Status gesprochen. Du hast gesagt, das hat ausgedient in einer Wollenkultur, in einer intrinsisch motivierten Kultur. Was genau meinst du damit? Weil ich denke, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen viel mit dem Thema Status beschäftigt. Es ist ja auch sowas, was so tief im Menschen steckt, richtig? Das ist ja sowas, so weil wir keine Ahnung haben, wie machtvoll dieser Mensch ist, müssen wir uns ein bisschen an Heuristiken ranhangeln. Wir müssen gucken, was sagt das über die Person aus? Okay, er trägt eine Rolex, also muss es wohl ein cooler Typ sein, weißt du? Also wir versuchen jetzt zu verstehen, auch hier wieder eine Hierarchie, eine Rangordnung festzustellen. Wer ist irgendwie oben im Stamm, ne? Und wer ist irgendwie ein bisschen weiter unten, um auch irgendwie so ein bisschen unsere Überlebenschancen zu verbessern, weil wir wissen, mit wem müssen wir koalieren und mit wem nicht. Weißt du, was ich meine? Wie stehst du dazu?
Ich weiß, das stimmt und deswegen sind Hierarchien ein ganz natürliches Phänomen. Also auch wenn wir sagen, so jetzt sind ab morgen sind alle gleich oder ja, wir gehen alle auf eine Insel und keiner ist der Chef. Innerhalb von wenigen Stunden wird in einer Gruppe von Menschen sich eine natürliche Dynamik ergeben, ja, bei der bestimmte Personen die Leaderrolle übernehmen und andere eben sich da super gerne und intrinsisch motiviert unterordnen.
Aber was hat es jetzt mit dem Status auf sich? Warum sagst du, dass es hat ausgedient?
Weil das heute in einem sich wandelnden Umfeld, das ist ja, was VUCA bedeutet. Es ändert sich, was wichtiger ist. Kein festgesetzter Status ist. Das ist immer vorübergehend. Mhm. Und deswegen zum Beispiel müssen wir viel mehr über Job-Rotation, über Job-Sharing, über skillbasierte Zusammenarbeit sprechen, weil klar ist es heute wichtig, wer die Beziehung zu dem und dem Unternehmen hat. Aber morgen ist vielleicht wichtiger, wer Kompetenzen in künstlicher Intelligenz oder in maschinenbasierten Interaktionen oder in Führung hat und übermorgen ist es ganz was anderes. Und jetzt zurückkommt auf Beziehungen, wenn ich Menschen davor schlecht behandelt habe, nur weil ich den höheren Status hatte, kann ich dann nicht davon ausgehen, dass wenn sie den übernehmen, weil das wandelt heute ganz natürlich, dass sie es mir nicht heimzahlen, so böse gesagt. Und ich glaube, wenn man sich die Biografien von richtig erfolgreichen Menschen durchliest, also von den Menschen, die wirklich in ihrer Community und in ihrem Leben für ganz viele andere einen Impact hatten, dann wird man sehen, sie waren niemals auf den Status heraus und sie waren auch, es gibt, jemand hat es gesagt, ich weiß nicht mehr wer, aber der sagte, the bigger the star, the kinder the person. Und ich glaube, das ist damit dann gemeint, also wenn du wirklich an dich selber nicht zweifelst und dich selber gut in Beziehungen untergebracht hast, obwohl du zum Beispiel heute die Teamrolle oder die Unternehmensführungsrolle hast, aber trotzdem auch nicht diese Machtspielchen bewusst nicht spielst, obwohl du diesen Status hast und der ist, wie gesagt, natürlich und notwendig in vielen Fällen aus juristischen Gründen. Bin ich zum Beispiel Geschäftsführerin, ich muss bestimmte Dinge vor dem Gesetz und das macht ein bestimmter Status für mich, weil ich nicht sagen kann dann später, oh, es ist nicht meine Schuld, wir haben ein flexibles Unternehmen. Also das ist alles ganz natürlich und ganz okay. Allerdings, wenn ich darauf angewiesen bin, dass mein Team und meine Mitarbeitende gerne zur Arbeit kommen und gerne alleine Probleme lösen, über die ich auch keine Ahnung habe, dann darf ich diesen Status nicht für Machtspielchen nutzen. Und sollte sich das ändern, und wir wechseln heutzutage öfters der Job als je zuvor, man findet sich nicht selten in einer Beziehung, wo ich oben war und jetzt irgendwie der andere da drauf gelandet ist. Wenn das eine gute Beziehung war, dann ist das nach wie vor eine gute Beziehung. Und das, glaube ich, ist so der wichtige Punkt dabei.
Wow, richtig toll, Tina. Also ich nehme vor allem gerade so mit, früher hat man sich auf so eine statusreiche Rolle lange ausruhen können und deswegen hat man auch da so ein bisschen vielleicht verharrt, ne? Wollte diesen Macht und diesen Status auch erhalten als hohe Führungskraft. Du sagst heute, VUCA-Welt, aber auch die Barney-Welt, die wird immer dynamischer, immer schneller. Das heißt, das, was gestern noch Status gebracht hat, ist vielleicht morgen gar nicht mehr relevant. Das heißt, du als Persönlichkeit musst dich mal darauf besinnen, Status ist vergänglich. Welches Spiel willst du spielen? Und willst du nicht eigentlich lieber von dir heraus selbstbewusst sein, ja, dass du nicht so abhängig bist von dem Status? Weil da hatte auch der Oliver Haas in der letzten Folge gesagt, sonst bist du ja auch nur eine Bedürftige, ein Bedürftiger, der nur nach Status hinterherläuft, richtig? Das exakt. Heißt, sei dir darüber im Klaren und fokussiere dann lieber auf das, was nachhaltig mehr Wert bringt, und zwar die Arbeitsbeziehungen, die Beziehungen, die wir erhalten. Weil so schnell wie die Welt sich auch wieder dreht, dein Mitarbeiter, den du schlecht behandelt hast, der kann morgen dein Chef sein. Das ist eine sehr, sehr schöne Essenz.
Und nochmal, um darauf aufzubauen, viele sprechen über Community. Also es ist ja auch die Schlussfolgerung von meinem Buch, Ich muss gar nichts, ist eine echte Chance für eine echte Zusammenarbeit. Also wenn ich die Organisation der Zukunft als Community mir denke, und viele, viele sprechen darüber, aber die Basis für eine starke Gemeinschaft ist ja genau diese Beziehungen zueinander. Und wenn wir heute uns diesen Begriff anschauen, der ist sehr marketinggeprägt, das ist meistens damit gemeint, unsere gemeinsamen Merkmale, also unsere Community der Führungskräfte und unsere Community der Produktmanager und unsere Community der internationalen Fachkräfte und unsere Frauen-Community.
Richtig.
Aber das reicht nicht aus, weil auch in diesen Communities schlechte Beziehungen herrschen können.
Oh ja.
Und vor allem, wir wollen ja nicht diese Bubbles bilden, also wir sind anders als ihr, weil das sind ja gemeinsame Merkmale, heißt, andere haben sie nicht, sondern wir wollen Brücken bauen.
Ja.
Und Brücken ist eigentlich ein anderes Wort für gute Arbeitsbeziehungen. Und ich hoffe sehr, dass viele Menschen umdenken und überhaupt diese Prägung von Beziehungen mit Sichtbarkeit, mit Netzwerken, also strategisch wirklich für meine Karriere und immer dann nach oben ausgerichtet, wirklich überdenken, weil darin liegt eine fantastische Kraft. Und Langzeitstudien von Harvard haben schon vor 2 Jahrzehnten nachgewiesen, die glücklichsten Menschen der Welt sind diejenigen, die in guten Beziehungen untergebracht sind. Und dafür gibt es auch ganz viel tolles wissenschaftliches Material. Und das ist mein Aufruf an alle. Achtet auf euer Miteinander, nicht nur, weil ihr es müsst, sondern weil das wirklich ein schöneres, besseres Arbeits- und Privatleben ist.
Richtig, richtig toll, Tina. Damit wären wir auch schon beim Schluss angekommen. Und zum Abschluss stelle ich gerne diese Frage. Und zwar, Tina, wir haben ja gerade besprochen, unsere Arbeitswelt wird ja immer digitaler, immer technischer und auch dadurch immer schnelllebiger. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, nochmal eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt herbeizuführen, ja, um mehr Menschlichkeit zu fördern. Wie sähe das konkret aus?
Ich benenne das kurz und ich lasse euch das Vergnügen, das in meinem Buch zu lesen. Ich habe ein Zitat von Ferdinand Tönnies, der über Gemeinschaft und der Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft geforscht hat und sehr viele Bücher darüber geschrieben hat und heute wegen der Gemeinwohldiskussion und der Nachhaltigkeit wieder sehr viel im Umlauf kommt. Und er hat gesagt, achtet auf Beziehungen, er hat gesagt, Gesellschaft kann man sich leisten, Gemeinschaft kann man niemandem leisten. Das ist ein Effort, der auf beiden Seiten passieren soll. Und jetzt meine Vision, also was ich ändern würde, wäre nicht die Gesellschaft mit begrenzter Haftung, sondern die Gemeinschaft mit begrenzter Haftung. Und darüber könnt ihr in meinem Buch lesen.
Yay, richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank, Tina. Das regt jetzt bestimmt bei vielen Menschen nochmal allein dieses Wortspiel zum Nachdenken an. Und ich danke dir, dass du mein Gast warst und mit uns so viele, teilweise philosophische, auch so Big Picture-Gedanken, aber auch sehr tiefe, konkrete Emoji-Gedanken geteilt hast, damit auch jeder da konkret rausgehen kann. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke für das gute Gespräch, Tila, und alles Gute. Ich freue mich auf unser persönliches Wiedersehen. Ciao.
Tschüss.